Sie denkt, das ist wie krass, eine Geschichte nach dem anderen. Ich meine, eben, dass wir vorhin gesehen haben, so der erste Banger kommt in den ersten paar Sätzen und nachher geht es weiter. Jesus kündigt seinen Tod an, die Pharisäer will Jesus umbringen, sie will Lazarus umbringen. Ein riesen Zeug, Jesus zieht auf Jerusalem ein. Es passiert mega, mega viel in diesem Kapitel. Und es ist mir noch schwer gefallen, mich für etwas zu entscheiden, aber ich habe trotzdem so ein bisschen auch aus Aktualität heraus gesagt, hey, komm, wir schauen mal zusammen den Palmsonntag an. Den Einzug von Jesus in Jerusalem. Und ich weiß gar nicht, ob du weißt, dass heute Palmsonntag ist. Wenn du es nicht weißt, dann weißt du es jetzt. Und dann frage ich jetzt auch nicht, ob jemand weiß, was es bedeutet. Aber wir dem heute mal ein bisschen, so ein bisschen auf die Spur gehen, was es denn mit Palmen überhaupt zu tun hat. Und bevor wir in den Text eintauchen, wenn wir noch kurz so ein bisschen den Kontext vielleicht rund um die Geschichte anschauen. Weil es ist manchmal noch spannend, so ein bisschen zu erfahren, ja, was sonst noch so passiert ist. Und gerade in den ersten zwei Versen von diesem Kapitel verratet uns Johannes eigentlich, was wir für eine Zeit haben, wo das die Geschichte stattfindet und auch der Grund für den Besuch von Jesus. Du darfst uns die Versen mal einblenden und ich lese euch die mal vor. Es steht nämlich: 6 Tage vor Beginn des Passafests kam Jesus wieder nach Bethanien, wo er Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Jesus zu ehren, hatte man dort ein Festmahl vorbereitet. Also es fängt da direkt auf einmal mit der Zeit. 6 Tage vor Beginn vom Passafest. Jetzt, wenn man sich so ein bisschen mit dem jüdischen Fest, das machen wir später noch, auseinandersetzt, weiss man, das Passafest richtet sich nach dem jüdischen Kalender, findet traditionell im Frühling statt. Das ist der erste Fakt, den wir wissen. Zeit. Nachher, der Ort wird auch genannt Bethanien. Das darf so schnell die Karte einblenden. Ich habe euch da eine Karte mitgebracht, um das ein bisschen besser einordnen. Bethanien ist da der zweite oder der mittlerste von diesen 3 roten Punkten. Und man sieht, es ist sehr, sehr nah bei Jerusalem. Wir wissen ja von der Geschichte, die nachher kommt, dass Jesus bei der Maria und bei der Martha daheim war und die hat in Bethanien gewohnt, in der Nähe von Jerusalem. Gegen Schluss vom Kapitel 11, gerade von vorher ist gekommen, steht aber, dass Jesus ja eben quasi Morddrohungen bekommen hat, dass die Pharisäer wollen umbringen. Und darum hat er sich zurückgezogen mit seinen Jüngern auf Ephraim. Du kannst nochmal auf die Stadt, auf die Karte, genau, Ephraim, oben bei der Wüste. Und das sind etwa 32 Kilometer dazwischen. Also, wenn man jetzt 5 km/h würde ich laufen oder wandern, sind es etwa 6 Stunden. Es gibt dem Ganzen so ein bisschen Brisanz, weil irgendwie ist wirklich da eine Gefahr für Jesus rum gewesen, dass er so weit ist gegangen. Und der dritte Fakt, jetzt wissen wir auf Zeit und Ort und jetzt brauchen wir noch den Grund. Der Grund ist, dass die Martha Jesus zu Ehren ein Festmahl hat vorbereitet. Die Martha ist die Schwester vom Lazarus, den wir letzte Woche gehört haben, vom Eti, wo der Lazarus wieder von den Toten ist auferweckt worden. Und ich stelle mir das schon noch recht so brisant vor, oder recht so intensiv. Jesus, der quasi gesucht wird, alle, die ihn sehen, müssen es irgendwie melden und dann kommt man vielleicht eine Belohnung über. Und der ist dann mit seinen Jüngern in Ephraim unterwegs und wahrscheinlich in einer Nacht- und Nebelaktion kommt er zurück auf Bethanien, in die Nähe von Jerusalem und kommt irgendwie in das Haus rein. Sie feiern das Fest. Die Maria salbt Jesus die Füße, die wir vorher gesehen haben. Wir könnten mega viel jetzt so von der Maria lernen, wie sie der gebraucht ist worden. Aber dann kommen wir später nochmal auf sie zurück. Und wie es halt so ist, in so einem kleinen Dorf wie Frutigen oder wie Bethanien, man redet halt zusammen. Und Gerüchte gehen relativ schnell weiter. Man weiß so ein bisschen, was läuft im Dorf. Und ich stelle mir es ein bisschen so vor. Bethanien, eben, Jesus ist da, Jesus feiert das Fest. Wahrscheinlich hat sich das recht schnell umgesprochen. Und das lesen wir dann nachher auch. Und jetzt wollen wir wirklich so richtig in den Text eintauchen. Wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr natürlich auch eure lesen. Sonst habe ich den Text mitgebracht. Johannes 12, ab dem Vers 12, steht nämlich genau, dass am folgenden Tag, also nach dem Fest, was sie gefeiert, als die grosse Volksmenge, die zum Fest gekommen war, also wir wissen, es ist Passafest in der Stadt, es sind sehr, sehr viele Leute unterwegs und die grosse Volksmenge, als die hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus, ihm entgegen und schrien: Hosianna! Gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion. Siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselfüllen. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Jedoch, als Jesus verherrlicht war, sprich, wenn er gekreuzigt wurde, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Er bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Also, mega interessant. Wir lesen da davon, dass Jesus auf einem Esel in eine Stadt einzieht und dass die Leute irgendwie darauf reagieren. Sie klettern auf Bäume, schneiden Palmzweige ab. In anderen Evangelien heißt, dass sie ihre Mäntel auf die Straße gelegt, dass Jesus darüber einziehen konnte. Sie reagieren irgendwie darauf, dass Jesus zu diesem Esel kommt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber beim Lesen sind mir zwei Fragen sofort auftaucht. Und die wollen wir jetzt ein bisschen anschauen. Die erste ist: Wieso kommt Jesus auf einen Esel? Gute Frage, oder? Weil sie rufen, es ist ein König, der kommt, ein Befreier, ein Retter. Und die schon mal ein bisschen Filme haben geschaut, von früher, wenn ein König ist gekommen, der kommt auf einen Ross. In der Regel, oder? Am besten noch mit Streitwagen. Jesus kommt auf einen Esel. Die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist: Was hat es mit diesen Palmzweigen auf sich? Um die erste Frage zu beantworten, müssen wir, wie es so ein bisschen noch häufig ist im Leben von Jesus, vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen, wenn du die Bibel liest, dass so Sachen häufig nicht einfach per Zufall passieren. Häufig gibt es irgendwo alte Prophezeiungen und genau so ist es natürlich hier auch. Und so steht im Sacharja 9, der Sacharja ist ein Prophet aus dem Alten Testament und hat über 500 Jahre vor Jesus gelebt und hat dann prophezeit: Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, also ihr Juden. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. In Jerusalem und im ganzen Land beseitige ich, der Herr, die Streitwagen, die Schlachtrosse und alle Waffen. Euer König stiftet Frieden unter den Völkern. Seine Macht reicht von einem Meer zum anderen, vom Euphrat bis zum Ende der Welt. Also so wird der Jude ihren König prophezeit. Sie wissen, es kommt jemand mal auf einem Esel, füllen und er kommt in Frieden. Der kommt nicht wie ein grossartiger Krieger und es wird einen blutigen Kampf geben, sondern der kommt auf einem Esel. Und Jesus hat das Bild ja ganz bewusst auch genutzt. Ich meine, er hat ja auch einfach zu Fuß kommen, aber ganz bewusst das Bild auch verwendet, damit eben die Juden erkennen, dass er jetzt der Retter ist, der kommt. Und zudem ist es bei den Juden häufig so, oder das ist so ein bisschen ihre Tradition, dass wenn jemand auf einen Esel kommt, hat er friedliche Absichten. Wenn jemand auf einen Ross kommt, bedeutet es häufig, dass es Streit oder Krieg bedeutet. Wenn jemand aber auf einen Esel kommt, heisst es eigentlich, er kommt in Frieden. Darum vielleicht auch das Thema Friedenfürst. Wir nähern uns dem langsam so ein bisschen, was das bedeutet. Um die zweite Frage mit diesen Palmzweigen zu beantworten, müssen wir uns noch kurz mit dem jüdischen Fest auseinandersetzen. Weil wir ja vorher gelesen haben, dass sie kurz vor dem Passafest waren und dass sie sich irgendwie speziell hier verhalten. Bei den Juden ist es so, dass es drei ganz wichtige Feste gibt. Es gibt das Lauhüttenfest, Shavuot, das ist das, was wir heute Pfingsten nennen, und das Passafest. Und die sind sogar für sie obligatorisch. Also, das ist auch der Grund, dass so viele Leute in Jerusalem waren, weil wenn immer möglich, sollen die Juden auf Jerusalem gehen, um das Passafest zu feiern. Und so hat es auch ein bisschen unterschiedliche Motive vielleicht gegeben. Die Leute eben, die haben sich in der Stadt aufgehalten. Ich habe vorher so ein bisschen erzählt, es ist vielleicht ein bisschen wie zu Frutigen, es gibt Gerüchte. Man hört, etwas ist da passiert, ein Tote ist auferweckt worden. Und so sind die Leute dem Jesus in Scharen entgegengeströmt. Und vielleicht gibt es da so ein bisschen unterschiedliche Motive. Ich würde jetzt mal sagen, dass sie vielleicht die, die einfach gerne mal jemanden sehen möchten, der von den Toten ist auferweckt worden. Ich weiß nicht, wenn man das so gehen würde, ich würde wahrscheinlich auch gehen, wenn ich das hören würde. Du vielleicht auch. Nachher gibt es aber auch die, die sagen, ja, die vielleicht ein bisschen kritisch eingestellt waren und gesagt haben, ja komm, Jesus, jetzt tust du einfach mal zuerst. Jetzt beweis uns einfach mal, das kann ja jeder sagen, dass du das hast gemacht. Zeig uns einfach mal ein weiteres Wunder. Und vielleicht waren aber gleich auch die Leute gewesen, die langsam so ein bisschen anfangen merken, okay, eben, da gibt es auch so Prophezeiungen und irgendwie fängt sich immer mehr von dem an erfüllen und die wirklich den König wollen sehen, die den Jesus wollen sehen. Gut. Das Spannende ist ja, wie sie ihn nachher begrüßen. Wenn er kommt, rufen sie Hosianna. Hosianna, geheiligt oder gesegnet sei, der im Namen des Herrn kommt. Hosianna ist hebräisch und bedeutet so viel wie bring Heil. Und das ist ein Zitat aus dem Psalm 118. Und Psalm 118 haben sie immer wieder bei jüdischen Festen gesungen. Das war jene, wo man auswendig konnte. Und sie haben vor allem am Lobhüttenfest und am Passafest gesungen. Gut. Schauen wir uns noch kurz das Passafest ein bisschen genauer an. Wie ich vorher schon erwähnt habe, findet es im Frühling statt. Und es wird in Erinnerung an Auszug aus Ägypten gefeiert. Denn zumal ihr kennt die Geschichte, 2. Mose 12, kann man gut nachlesen, sie ist ein Lamm geschlachtet und nachher das Blut an die Türrahmen gestrichen, damit der Todesengel ist vorbeigegangen und sie sind verschont geblieben. Und sie hat es in Erinnerung an Ägypten gefeiert, in Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten. Es gibt so drei Zeitachsen beim Passafest. Es gibt wie das Zurückschauen auf die Befreiung aus Ägypten. Nachher gibt es das Heranschauen auf die Befreiung aus der aktuellen Situation. Ich habe mir da mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Vielleicht spricht ihr etwas von dem an, wo wir heute gefangen sein könnten. Es könnte Egoismus, Gier, Geiz, Neid, Selbsthass, Sucht, Unbeherrschtheit, Zorn, Willkür, Angst oder etwas anderes sein. Also zurückschauen, die aktuelle Befreiung und die zukünftige Befreiung, wo die Juden natürlich glauben, dass der Messias erst noch kommt. Und Jesus hat ja das Passafest mit seinen Jüngern auch gefeiert. Das ist übrigens, wir haben das heute lieber so ein bisschen das letzte Abendmahl. Ich habe euch da das Bild mitgebracht, das wunderschöne Bild von Da Vinci, wo er das Abendmahl darstellt. So könnte ein Passafest etwa ausgesehen haben, mit seinen Freunden, mit der Familie, hat man das gefeiert. Gut, jetzt habe ich aber vorher etwas erzählt von Psalm 118 und Palmzweigen und so und innen passiert noch nicht so viel von dem. Darum müssen wir noch so schnell ein anderes Fest anschauen. Und das ist das Laubhüttenfest. Und da habe ich ein Foto mitgebracht. Das Laubhüttenfest, das findet aber traditionell im Herbst statt. Und während dieser Zeit wohnen die Juden eben in so Hütten. Die bauen die auf ihrem Dach oder auf dem Balkon. Und das soll daran erinnern, wie ihre Vorfahren in der Wüste sind unterwegs gewesen. Und jetzt kommt es. Eine von diesen Traditionen ist, dass sie jeweils Palmzweige abschneiden und mit denen um den Tempel umlaufen. Das Fest dauert 7 Tage und in den ersten 6 Tagen laufen sie jeweils einmal pro Tag um den Tempel, die mit diesen Palmzweigen wedeln und singen Psalm 118. Am 7. Tag laufen sie nachher 7 Mal rundum, es gibt ein grosses Fest. Und die Juden glauben, aufgrund von Sacharja 13 und 14, das schauen wir uns nicht genauer an, das dürft ihr mal lesen, dass Jesus am Laubhüttenfest zu ihnen wird kommen. Also nicht Jesus, sondern sie reden immer vom Messias. Oder Messias, König und Retter für das ganze Volk. Also irgendwie klingt das alles ein bisschen verwirrend. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Jetzt haben wir die zwei Feste. Das eine findet im Frühling statt, das andere findet im Herbst statt. Am einen schlachten sie ein Lamm, am anderen ist das mit diesen Palmzweigen und dem Psalm, den sie singen. Und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, wieso verhalten sich eigentlich die Juden während dem Passafest, wie als wäre es das Lobhüttenfest? Ich habe es vorher schon kurz angetönt. Wenn man natürlich davon ausgeht, dass ein Messias und ein König während dem Fest kommt, also es steht dort, dass er seinen Fuß wird auf einen Ölberg setzen und wird Einzug halten auf dem Esel, den wir vorher gehört. Dann könnte es ja sein, dass die Leute hier kennen, jetzt passiert etwas. Die Leute, die ich vorher erklärt habe, wo ich gemerkt habe, es passiert irgendetwas in unserem Volk, es ist irgendwie spannend mit dem Jesus und plötzlich ist er kennt. Das muss der Messias sein. Und sie haben angefangen, Palmzweige zu holen, und haben angefangen, Psalm 118 singen, obwohl eigentlich ganz ein anderes Fest ist. Es ist, wie wenn wir nächsten Sonntag würden Stille Nacht singen. Ja, wirklich. Es ist, wie wenn ich euch jetzt würde einladen, dass ihr nächsten Sonntag kommt, Fondue Chinoise essen, und wir würden einen Tannenbaum schmücken, nachher würden wir Lieder singen. Es ist sommerlich warm. Es passt irgendwie nicht zusammen. Aber die Leute haben irgendwie gemerkt, da ist etwas im Gang. Da ist etwas im Gang. Und sie waren bereit, komplett ihre Vorstellungen zu verändern. Jesus ist an einem anderen Fest gekommen, als es die Leute erwartet. Jesus ist an einem anderen Tag in Jerusalem eingezogen, als es erwartet. Ganz ein kleiner Einschub. Darf mal Johannes 7 lesen. Jesus ist schon mal am Laubhüttenfest in Jerusalem gewesen. Er hat das schon eingehalten, was prophezeit wurde. Aber es ist einfach anders erwartet. Und geht es uns nicht manchmal auch so, dass wir Erwartungen haben, wie das Gott jetzt wirken soll. Wir haben das Gebetsanliegen, wir beten für etwas und ganz spezifisch und sagen, Jesus, bitte, mach es doch genau so. Und es kommt irgendwie anders. Die Juden haben gedacht, dass der Messias kommt, um sie aus ihrem Ägypten zu befreien. Dabei ist er gekommen, um sie aus ihrer Gefangenschaft zu befreien. Er ist in Jerusalem als ein Befreier eingezogen. Nicht von den Römern, wie sie jetzt das Gefühl hatten, sondern als ein Befreier von der dunklen Macht, wo sie gefangen waren. Und wie geht es dir mit dem, wenn Jesus anders wirkt, als du dir es vorstellst? Kannst du mit dem umgehen, wenn du ein Gebetsanliegen hast und Gott irgendwie das anders erfüllt? Ich meine, der Eddie hat letzte Woche darüber geredet, dass wir manchmal einem enttäuschenden Jesus begegnen. Jemand, der nicht so handelt, wie wir uns das vorstellen. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dem um? Wie gehen wir damit um, wenn Gott es anders macht? Sind wir nachher enttäuscht und sagen, ja gut, dann spielt eh alles keine Rolle mehr. Oder sind wir dann die, die auf Bäume hochklettern und Palmzweige abschneiden? Sind wir die, die Weihnachtslieder an Ostern singen, nur weil wir erkannt haben, wer das er ist? Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich dir persönlich stellen möchte. Und wir werden jetzt auch in eine Zeit nochmal gehen, vom Lobpreis, wo du Zeit hast, dir vielleicht die Fragen zu beantworten oder vielleicht einen spezifischen Schritt auf Jesus zuzugehen, weil es ist, wir stehen alle an einem anderen Punkt. Vielleicht bist du da und kennst Jesus schon lange, schon dein Leben lang, bist mit ihm unterwegs. Und gleichzeitig hat es hier vielleicht Leute, die sagen, ja, ich bin vielleicht mehr der, der einfach dann zu Jesus kommt, wenn ich es brauche. Vielleicht bin ich einfach der, der es ist halt manchmal so gäbe, zu beten und Jesus die Sachen abzugeben. Wir stehen an unterschiedlichen Punkten. Aber ich möchte dich fragen, kommst du nur zu Jesus, weil du ein weiteres Wunder von ihm sehen willst? Bist du wie die Leute, die ihm entgegenkommen und sagen, ja, jetzt beweise mal. Bist du eine Person, die mit deinem weiteren Gebetsanliegen kommt und vielleicht manchmal vergisst, Jesus nochmal zu danken für das, was wir haben? Oder bist du eine Person, die sagt, hey, ich will bereit sein, wenn es muss sein, um mal eine Weihnachtsbaum im Sommer zu schmücken. Weil Jesus anders ist, weil er anders wirkt, als wir uns das vorstellen. Die Maria, die wir ganz am Anfang gesehen haben, war die erste, die Jesus als König hat erkennt. Im Video hat sie es nachher sogar noch gesehen. Und das wissen wir, weil bei den Juden sind nur Könige und Priester gesalbt worden. Jesus war beides. Und ihre Reaktion war so etwas von klar. nachdem sie hat erkannt, dass er der König ist, hat sie kein weiteres Wunder mehr gebraucht. Sie hat keinen weiteren Beweis mehr gebraucht von ihm. Sondern für sie war klar, das ist der Messias und ich habe eine Aufgabe, ihn zu salben für seinen Tod. Ich bin bereit, einen Schritt auf ihn zuzugehen, ein Opfer zu bringen, wie es der Elias vorher genannt hat. Sie ist in ihr Zimmer, hat ihr das kostbarste Fläschchen genommen, das sie hat, mit Öl oder mit Parfüm und hat Jesus mit dem Füß gesalbt. Weil sie hat erkannt, dass er der König ist. Und in der Zeit, die wir jetzt haben, hast du die Möglichkeit, auf die Frage zu antworten. Wer ist denn Jesus für dich? Ist er jemand, wo du vielleicht am Kennenlernen bist? Ist er jemand, wo du einfach zu ihm gehst, wenn du ein Wunder brauchst? Oder ist er der König, der unser Lob verdient, auch wenn er mal anders handelt, als wir uns vorstellen? Ist er der, wo du zu ihm gehst, wenn du mal enttäuscht bist? Wir werden jetzt ein Lied singen, wo es genau um das geht. Wo wir nicht genau den Psalm 118 singen. Hosianna, der König kommt. Und das ist eine Einladung an dich. Es muss nie mehr. Aber die wollen, ich darf gerne aufstehen und mit einsteigen in den Hosianna-Ruf. In den Ruf dem König entgegen. Weil wir das Privileg haben, dass wir Jesus nicht erkennen dürfen. Weil wir ihn nicht kennenlernen als König. Und wenn du das willst, lade dich herzlich ein, mit uns zusammen in Lobpreis einzusteigen und ihm das zuzurufen. Und wenn du ein persönliches Gebetsanliegen hast, wenn du Befreiung aus deinem persönlichen Ägypten brauchst, ich habe vorher ein paar Sachen aufgezählt, oder du sonst ein Gebet willst, dann darfst du gerne oder dahinter gehen, wo das Ministry-Team ist. Sie beten sehr, sehr gerne für dich. Danke, Jesus, dass wir dich kennenlernen dürfen. Danke, dass du als König bist eingezogen in Jerusalem. Und danke für das, was wir nächste Woche feiern dürfen. Wir fiebern her auf das Fest, das Passafest, das Osterfest, wo du zahlt hast am Kreuz für unsere Verfehlungen. Danke, dass du uns kennst und trotzdem liebst. Und wir dir jetzt begegnen in diesem Moment. Du verdienst unser Lob, Herr. Du verdienst unsere Anbetung.